Der Weg für eine schwarz-rote Bundesregierung, er ist jetzt frei. Nach CDU und CSU hat auch die SPD für eine Koalition mit der Union gestimmt.
Damit ist der Weg frei für die Unterzeichnung des Koalitionsvertrages und die Wahl von Friedrich Merz zum Bundeskanzler.
Der neuen schwarz-roten Regierung steht nun nichts mehr im Weg.
Check. Merz wird also ziemlich sicher Kanzler unter einer Union-SPD-Regierung. Aber mit welchen Inhalten? Was ändert sich für uns junge Leute? Das fragt sich für euch heute Marie aus Hannover.
Also ich beschäftige mich schon damit, aber wirklich den Durchblick habe ich auf jeden Fall nicht.
Das ändert gleich meine Kollegin Gudula. Sie kann den Koalitionsvertrag wahrscheinlich im Schlaf aufsagen. Also fast.
Nein, die 144 Seiten kann ich nicht auswendig.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News.
Hey, ich bin Marcel und heute schauen wir mal im Detail, was die neue Regierung für uns junge Leute auf Lager hat. So machen wir das ja immer in unserem Podcast. Wir haben eine News und gucken, was sie wirklich für Einzelne bedeutet. Stellvertretend für uns junge Leute Mitte 20 haben wir heute Sie dabei.
Ja, hi, ich bin Marie, bin 24 Jahre alt, bin Gesundheits- und Krankenpflegerin, wohne noch 4 Wochen in Hannover, dann ziehe ich nach Berlin. Und ja, ich freue mich, nochmal im Podcast dabei zu sein.
Ja, noch für die Transparenz, Marie ist auch Gewerkschaftsmitglied bei Verdi. Was die neue Regierung für sie und alle anderen plant, das steht im Koalitionsvertrag. Das ist so ein bisschen wie ein Ehevertrag zwischen CDU, CSU und SPD. Wir gucken gleich mal, was Marie beschäftigt und was dazu in diesem Koalitionsvertrag drinsteht. Und dabei hilft uns sie.
Gudula Geuter. Ich bin im Hauptstadtstudio und beobachte meine Spezialthemen. Aber natürlich habe ich auch den ganzen Koalitionsvertrag im Blick. Meine Spezialthemen sind vor allem Rechtspolitik, Familie.
Marie, Gudula, hallo ihr beiden.
Hi.
Hallo.
Danke Marie, dass du uns gleich ganz viel aus deinem Leben erzählen wirst. Ist nicht selbstverständlich. Aber sag doch mal noch kurz für uns so, wie into bist du so bei Koalitionsvertrag, Regierungsbildung und, was da gerade so los ist?
Also ich würde jetzt gern sagen, dass ich total den Überblick habe, aber so würde ich es jetzt nicht bezeichnen. Also ich beschäftige mich schon aufgrund meines Berufes, also der Pflege und den Tarifverhandlungen, die ja auch mittelbar immer ein bisschen mit da zusammenhängen, schon damit, aber wirklich den Durchblick habe ich auf jeden Fall nicht.
Mhm. Bei dir sieht es da wahrscheinlich komplett anders aus, Gudula. Du bist wahrscheinlich voll into, ne? Es gibt diesen Koalitionsvertrag, Union hat dem zugestimmt und heute Morgen auch die SPD-Mitglieder. Das heißt, wann haben wir jetzt eine neue Regierung?
Ja, die neue Regierung, die wird dann etabliert mit der Kanzlerwahl am kommenden Dienstag, also am 6. Und im Übrigen, nein, die 144 Seiten kann ich nicht auswendig.
Ja, aber dann steigen wir mal ein und gucken, was diese neue Regierung uns bringt. Marie, nimm uns einmal mit in dein Leben. Wie sieht dein Alltag so aus? Dein Leben? Aktuelle Sorgen?
Also gerade ziehe ich ja um. Und dementsprechend war die größte Sorge gerade für mich eigentlich eine Wohnung in Berlin zu finden. Ich meine, der Wohnungsmarkt ist ja eh schwer und dann die Preise. Ich zahle jetzt dort für dieselbe Quadratmeter, die ich hier in Hannover habe, zahle ich da 1.100 Euro. Hier zahle ich 700. Und das ist auch erstmal eine Hausnummer, das zu stemmen. Ich glaube, das ist gerade zumindest meine größte Sorge.
Okay, gut, Ulla, dann bleiben wir genau mal direkt da. Was plant die Bundesregierung, damit Marie und andere junge Menschen irgendwie ja, bezahlbar wohnen können und vielleicht diese Sorgen nicht mehr so haben müssen?
Das war ja ein riesiges Thema schon im Wahlkampf und deswegen steht da so viel drin, dass ihr mich bitte einfach unterbrecht, wenn ihr nicht mehr wissen wollt. Also erstmal kennt ja, glaube ich, so ziemlich jeder das Schlagwort Mietpreisbremse. Das wird um 4 Jahre verlängert, aber ich weiß nicht, ob wirklich alle wissen, was das ist. Es gibt die Möglichkeit für Kommunen, sich als sogenannter angespannter Wohnungsmarkt auszuweisen. Das ist zum Beispiel in Berlin der Fall. Und wo das der Fall ist, da darf bei einer Neuvermietung höchstens 10% über dem Mietspiegel vermietet werden. Das ist schon mal eine Sache, die der SPD sehr wichtig war. Aber an diesem angespannten Wohnungsmarkt, und das wird eben auch verlängert, hängt noch mehr dran, nämlich diese Mietpreisbremse, die gilt nur bei der ersten Neuvermietung. Danach kann ja aber auch noch die Miete erhöht werden. Und zwar normalerweise innerhalb von 3 Jahren um höchstens 20%. Mit dem angespannten Wohnungsmarkt, also eben zum Beispiel Berlin, höchstens um 15%. Und dann gehört zu diesem ganzen Komplex auch noch dazu, dass dann eben nur auf eine Weise vermietet wird, die eben überhaupt nicht unter die Mietpreisbremse fällt. Und das sind Indexmieten, das sind möblierte Wohnungen und Kurzzeitvermietungen auch noch. Und das soll konkreter geregelt werden, dass man diese Möglichkeiten dieser Mietpreisbremse auszuweichen entgehen kann. Es gab ja noch ganz andere Sachen, die im Gespräch waren. Mietenstopp, Mietendeckel und so weiter. All das kommt nicht. Was drin steht im Koalitionsvertrag, das ist eine WG-Garantie für Auszubildende und Studierende. Was immer das sein mag, wie das funktionieren soll, steht nicht drin.
Okay. Schon mal eine gute Nachricht, zumindest für dich, Marie. Für die ersten Jahre, also eine gute Nachricht schon mal für dich da. So, wenn wir dann in Berlin sind, wie planst du da dich so fortzubewegen? Auto, Fahrrad, Öffis?
Also ich vermutlich erstmal mit Fahrrad hauptsächlich, aber ich meine, ich möchte meine Freunde und Familie auch besuchen. Das heißt Fernverkehr, ne? Deutsche Bahn oder generell Bahn.
Wie sieht's da aus? Steht dazu was drin? So? Also vielleicht machen wir erstmal das Deutschland-Ticket, das ist wahrscheinlich für dich auch interessant dann in Berlin. Ist da was zu drin, Gudula?
Ja, da ist was zu drin. Das war ja auch wild umstritten vorher, weil es ja einfach ziemlich teuer ist für den Staat. Und das soll bestehen bleiben über 2025 hinaus, wäre sonst ausgelaufen. Aber die Kosten werden steigen. Da steht drin, dass ab 2029 schrittweise und sozialverträglich, was immer das heißen mag, die Preise erhöht werden sollen. Mhm. Also schauen wir mal, aber immerhin, es bleibt bestehen.
Fernverkehr, da ist wahrscheinlich nicht so viel zu machen, außer vielleicht irgendwie die Bahn zu pushen, irgendwie besser zu machen.
Ja, das ist ja auch ein riesiges Thema, das auch als wichtig angesehen wird. Die Frage ist, wie gut das funktioniert. Dieses riesige Sondervermögen, das es gibt, also die Möglichkeit, mehr Schulden aufzunehmen, das zielt ja unter anderem auch auf die Bahn. Und da steht jetzt sehr viel drin mit Streckenausbau, Hochleistungsstrecke Berlin-Hamburg, Digitalisierung der Bahn insgesamt. Die Bahn hat man im Blick auf jeden Fall. Und wie sich das umsetzt, das werden wir einfach sehen müssen. Wir wissen, Bahn ist Dauerbaustelle. Und das ist aber auf jeden Fall etwas, dessen man sich annehmen muss. Nur das wollte die vorherige Regierung auch schon. Mhm. Jetzt gibt es halt mehr Geld dafür.
Dann gucken wir mal, wie du deine teuren Bahntickets finanzierst. Du arbeitest als Krankenschwester, Marie. Wie groß ist da so das Problem? Auch Fachkräftemangel bei euch?
Ja, also das ist schon extrem groß. Ich bin jetzt seit 2019 in dem Beruf und eine Verbesserung habe ich jetzt nicht gesehen. Es wird halt immer mehr, also der Arbeitsaufwand ist höher. Wir kriegen keine neuen MitarbeiterInnen. Und das merkt man jetzt schon. Und Menschen, die gerade aus der Schule kommen, haben jetzt nicht wirklich den Anreiz, in die Pflege zu gehen. Weder finanziell noch irgendwie wirkt der Beruf an sich attraktiv.
Ich meine, das kennen wahrscheinlich viele Branchen, ne? Dass eben Arbeitskräfte, Fachkräfte nicht genug da sind. Was planen Union und SPD da, um einfach ja die zu entlasten, die in den Jobs dann umso mehr arbeiten müssen?
Ja, das ist natürlich in der Pflege ein ganz besonderes Problem und das sieht man daran, es gab jetzt gerade vom Mediendienst Integration da neue Zahlen zu, dass mehr als 300.000 ausländische Pflegekräfte in Deutschland arbeiten. Das ist fast jede fünfte Pflegekraft und das ist auch was, was jetzt insgesamt, was Fachkräfte betrifft, die Koalition auf dem Schirm hat. Man will auf jeden Fall irgendwie neue Fachkräfte gewinnen. Aber das heißt erstmal, dass man die Erwerbstätigkeit von Frauen stärken will. Das ist jetzt auch schon ein altes Thema. Da muss man wirklich gucken, wie das umgesetzt wird, wie sich das wirklich verbessern soll. Und dann geht es eben auch um die Einwanderung von Fachkräften. Und da setzt man einen Punkt an, der erstmal auf jeden Fall schon wichtig ist, nämlich Digitalisierung, Zentralisierung der Prozesse, beschleunigte Anerkennung von Berufsqualifikationen. Das klingt jetzt sehr technisch, aber das sind ja häufig wirklich die Stellen, an denen es hakt, dass die Leute einfach ihre Qualifikation nicht anerkannt bekommen oder dass kein Visum bekommen oder was auch immer da im Ausländerrecht auch schwierig läuft. Also dessen will man sich annehmen. Man will eine digitale Agentur für Fachkräfteeinwanderung schaffen. Work-and-Stay-Agentur heißt das. Und man will auch die Hürden für Flüchtlinge bei der Beschäftigungsaufnahme tatsächlich abbauen, solange die nicht aus sicheren Herkunftsstaaten kommen. Das sind alles Punkte, die in der Pflege schon eine Rolle spielen können, weil das eben, wie gesagt, ziemlich geprägt ist jetzt schon durch ausländische Fachkräfte.
Merkst du das auch, Marie, bei dir dann, eben ausländische Fachkräfte, welche Rolle die spielen?
Ja, definitiv. Also viele meiner KollegInnen haben eine andere Herkunft und ich bin einfach immer total dankbar für jeden, der einfach auf Station ist. Ich finde es nur, unseren Auszubildenden wird es immer sehr schwer, weil sie sprachlich vielleicht noch nicht an dem Punkt sind, wo sie wirklich hinterherkommen und dann werden sie manchmal so fallen gelassen in der Ausbildung. Und das frustriert mich manchmal schon ein bisschen.
Okay. Schauen wir mal auf deine Arbeitszeiten. Wie sehen deine Tage so aus? Könnt's weniger, auch mal flexibler sein?
Ja, weniger finde ich erstmal nicht schlecht, einfach weil, also jetzt nicht, weil ich einfach sage, weniger arbeiten, sondern wir haben durch den Schichtwechsel einfach und den ganzen Schichtdienst an sich einfach einen sehr körperlich auch anstrengenden Job. Ne? Also wenn ich dann aus 4 Nächten komme, vielleicht einen Tag frei habe, meinen Ausschlaftag und dann direkt wieder starte, ist das schon auch ein bisschen herausfordernd, auch für meinen privaten Raum. Ne?
Ja, das ist auch ein Thema im Koalitionsvertrag, Gudula. Was haben die sich zu Arbeitszeiten überlegt?
Ja, das ist natürlich eben auch ein Punkt, der im Krankenhaushalt einfach krass ist, wo man jetzt eben auch schon an die Grenze der gesetzlichen Möglichkeiten rangeht. Und das ist zum Teil durch europäisches Recht geprägt. Das will man auch einhalten. Da gibt es eine Arbeitszeitrichtlinie, will aber versuchen, das innerhalb dieses Rahmens flexibler zu machen. Und das heißt unter anderem, dass die tägliche Höchstarbeitszeit auch größer werden kann. Also von weniger ist nicht die Rede. Das heißt eben, die bisherige tägliche Begrenzung von 8 oder 10 Stunden soll ersetzt werden durch eine Wochenarbeitszeit von maximal 48 Stunden. Das sehen Arbeitgeber positiv, Gewerkschaften warnen und mahnen sehr an, dass es da wirklich klare Leitlinien braucht, was da geht und was nicht geht.
Aber das heißt, es wird nicht von jedem verlangt, jetzt 48 Stunden zu arbeiten, sondern es kann auch sein, dass ich weiter 40 habe.
Ja klar, also das ist ja dann auch wieder tarifvertraglich zum Teil geprägt, was das jeweils heißt. Und das soll auch insgesamt bei dieser Frage, wie mit dieser Wochenarbeitszeit umzugehen ist, soll das, wie es so schön heißt, von den Sozialpartnern entwickelt werden. Das heißt also, Arbeitgeber, Gewerkschaften sollen sich zusammensetzen und da die wesentlichen Strukturen erstmal ausmachen.
Okay, Marie, wir reden jetzt über was, darüber reden Deutsche eigentlich gar nicht so gern. Wie viel verdienst du im Jahr?
Ja, das ist eine gute Frage. Also brauche ich eigentlich nicht verheimlichen, ne? Kann man einfach einen Tarifvertrag im Internet suchen. Es müssen jetzt so grob, weil ich ja auch verschiedene Tarifverträge durch meinen Wechsel jetzt habe, so brutto bei 40.000 im Jahr sein.
Wie gut kommst du damit so aus? Gibt es Dinge, auf die du sparst?
Ja, also ich spare generell viel halt für Urlaub auch, ne? Also für mein Leben außerhalb der Sachen, die ich eh zahlen muss, also Miete und ähnliches. Aber zum Beispiel, also ich bin verlobt und möchte auch bald heiraten, wenn es geht. Und das ist halt auch ein enormer Kostenpunkt, ne? Und dafür spare ich mir halt jetzt alles zur Seite. Aber es ist nicht so, dass das einfach geht in der Pflege.
Wir haben da jetzt die 40.000 Euro, no offense, aber ich würde das jetzt mal zwischen unteres und mittleres Einkommen einordnen. Gudula, was hat die neue Regierung da für Marie auf Lager?
Ich zitiere mal, wir werden die Einkommensteuer für kleine und mittlere Einkommen zur Mitte der Legislatur senken. Das heißt, das wird kommen, sollte man meinen. So ist es aber nicht, denn Friedrich Merz hat schon in den vergangenen Wochen deutlich gemacht, dass das unter dem sogenannten Finanzierungsvorbehalt steht, obwohl das so klar formuliert ist. Das soll aber kommen und im Prinzip wollen das auch alle drei Koalitionspartner, also CDU, CSU, SPD. Was das im Einzelnen heißt und ob das wirklich kommt, das muss man sehen. Also das hier ist jetzt der erste Punkt, über den wir reden, wo es eben wirklich um staatliche Kohle geht. Und da steht das eben besonders unter Vorbehalt. Alles Weitere, was Sozialpartner miteinander ausmachen und so weiter, das fällt dem Staat natürlich leichter zu regeln. Aber hier geht es eben für ihn selbst ans Eingemachte.
Aber das heißt, welche Möglichkeiten stehen denn im Raum, wie man da wirklich finanziell entlasten kann?
Naja, also Einkommensteuer heißt üblicherweise, wenn man da mittlere und kleine Einkommen entlasten will, dass erstmal der Grundfreibetrag angehoben wird. Das heißt, die Summe, bis zu der man gar keine Steuern zahlt. Aber das ist jetzt meine Spekulation, das steht nicht drin.
Details haben Sie also nicht aufgeschrieben. Okay, Marie, du hast gerade schon gesagt, ne? Glückwunsch noch zur Verlobung. Es steht eine Hochzeit an, du ziehst mit deiner Freundin nach Berlin.
Dankeschön.
Wie geht's bei euch weiter? Wie steht's um Familienplanung?
Also wir direkt haben jetzt ehrlich gesagt keine Familienplanung. Also man weiß ja nicht, was noch passiert, aber jetzt erstmal direkt nicht. Ich glaube auch einfach aus eigenen Bedürfnissen. Aber wenn ich mir halt zum Beispiel auch anschaue bei meinen FreundInnen, die wirklich darüber nachdenken und auch in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft zum Beispiel sind, wie schwer das eigentlich ist mit den Adoptionsrechten oder auch generell ein Konzept so herzustellen, das bedrückt mich dann ja auch.
Wie ist da der Stand gerade, Gudula? Und was könnte sich ändern oder vielleicht auch nicht?
Also der aktuelle Stand ist ja, dass wenn in eine Beziehung, also auch in eine Ehe von zwei Frauen, ein Kind geboren wird, dass nicht automatisch beide Mütter Mütter sind. Und das könnte sich eben ändern, so wie es ja auch bei heterosexuellen Paaren die Vermutung gibt, dass ein Kind, das in eine Ehe geboren ist, ehelich geboren ist, also die beiden Elternteile hat, die verheiratet sind. Bisher ist da eben dann eine Adoption nötig für die zweite Mutter, wenn man so will, für die nicht leibliche Mutter. Das ist das, was man ändern könnte. Und das hätte nicht ganz ferngelegen, weil es in der Ampelzeit 3 Gesetze gab im Familienrecht, die fertig in der Schublade lagen, wo man sich auf den letzten Metern über Details nicht einigen konnte. Da steht jetzt nur drin, dass man sich über das Familienrecht beugen will, was immer das heißen mag. Von Adoption ist keine Rede, dass man das Thema angehen will. Allerdings hat Friedrich Merz in einem Interview gesagt, ja, das wolle man angehen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob er da einfach den Koalitionsvertrag nicht auf dem Schirm hatte. Also das ist offen und ich denke mal, wenn man sich CDU und CSU in ihrer Mehrheit anschaut, eher nicht so wahrscheinlich, dass das kommt. Mal gucken.
Okay, ihr beiden, das war's, würde ich jetzt an der Stelle mal sagen. Es war ein kleiner Einblick, ein kleiner Abriss nur von 144 Seiten, die wir da haben. Marie, du hast jetzt hier eine Expertin sitzen zur neuen Regierung. Hast du noch eine Frage an sie?
Ja, mich würde interessieren, wie du so persönlich deine Einschätzung dazu ist oder wie du so stehst gerade zu der Koalition.
Also ich fand interessant, ich war auf dem CDU-Parteitag, dass Friedrich Merz als erstes gesagt hat, von Euphorie wäre keine Rede, es sei aber auch keine Zeit für Euphorie und die beiden Koalitionspartner oder die drei, also Union und SPD, hätten sich nicht gesucht und dieses keine Euphorie, sagt die SPD auch und das merkt man dem Koalitionsvertrag auch an. Der ist viel länger als ursprünglich geplant, das heißt, man hat sich bemüht, viel abzusichern, auch wenn wir jetzt eben gesehen haben, dass so viel Konkretes dann doch nicht drinsteht und man versucht halt ans Arbeiten zu kommen und das muss aber ja nichts Schlechtes sein. Also das ist eindeutig kein ganz besonders progressiver Koalitionsvertrag. Das war aber auch nicht zu erwarten bei diesen Koalitionspartnern. Und jetzt ist halt einfach die Frage, wie man das umsetzt. Und ich bin besonders gespannt, ob man das eben hinkriegt mit Staatsmodernisierung und Digitalisierung. Mit anderen Worten, das einfach mal. Und das ist etwas, was besonders als Berlinerin, ich weiß nicht, wie dies damit dann gehen wird oder wie viel Erfahrung du schon mit Umzug gemacht hast, als Berlinerin etwas ist, was einen sehr interessiert, dass es einfach für einen Staat wichtig ist, dass die Verwaltung funktioniert. Und das haben die sich vorgenommen. Aber das sind echt die langsam malenden Mühlen und die Mühlen der Ebene. Und ich wünsche Ihnen viel Glück.
Wir hatten vorher das Bild so einmal von so Koalitionsvertrag als Ehevertrag. Das klingt so, als wäre das bei denen jetzt halt so eine Zweckehe.
Es ist eine Zweckehe und zum Glück ist es nicht beim Ehevertrag so, dass man nur Finanzielles regelt.
Ja. Marie, ich hoffe, bei dir ist es keine Zweckehe. Ich wünsche dir alles, alles Gute für alles, was jetzt kommt bei dir, einen guten Umzug. Vielen Dank für deine Zeit und Gudula
danke,
auch
an danke.
Dich. Dankeschön.
Ja, schön, dass du dich darauf eingelassen hast, Marie. Das hat Spaß gemacht. Super.
Ja, mir auch. Dankeschön.
Das war Unboxing News für heute. Schreibt mal gern, wie euch die Folge gefallen hat. Unsere Mailadresse ist mail@deutschlandfunknova.de. Das Team der Folge waren Monika Ahrens, Alissa Egiato, Alex Harz und Marcel Bohn. Entspannten Feiertag euch morgen. Am Freitag gibt's dann die nächste Folge von uns.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.